Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen im Turi 2 Clubraum. Und ja, ich bin's schon wieder, Aline von Drateln, die sonst hier moderiert, sonst sich nämlich noch im wohlverdienten Sommerurlaub. Zum Glück habe ich aber trotz Urlaubszeit wie immer unseren Chefredakteur Markus Trantor an meiner Seite. Hallo Markus.
Hallo Pauline, Redakteurin bei Turi 2 und geschätzte Co-Moderatorin in diesem Podcast. Ich freue mich auf die kommende Dreiviertelstunde, die wir uns vorgenommen haben in dieser medienpolitisch doch relativ bedeutsamen Woche. Wir sprechen natürlich über alles, was wichtig ist, ne? Also über Schröder und Schlesinger und alles, was sonst noch so passiert ist in der kommenden Dreiviertelstunde.
Und das machen wir natürlich zusammen mit unserer Gästin, die eben noch im Studio des Nachrichtenfernsehens Welt war und jetzt schon auf unserem virtuellen Podcast-Podium sitzt. Herzlich willkommen, Tatjana Ohm.
Hallo Pauline, hallo Markus, hallo an all diejenigen, die sich jetzt schon zugeschaltet haben. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Du bist Chefmoderatorin und Reporterin bei Weltfernsehen. Außerdem bist du Mitglied der Chefredaktion Bewegtbild der Welt. Und du warst jetzt 2 Monate in der Ukraine als Kriegsreporterin. Bist seit nicht mal 2 Wochen zurück und sitzt schon wieder jeden Tag im Nachrichtenstudio. Das stelle ich mir als ganz schönen Ritt vor.
Ja, das ist ein Ritt, ich wollte das so. Also es ist mir von Seiten meiner Chefs natürlich auch angeboten worden, nach 2 Monaten da im Einsatz auch erstmal frei zu machen. Aber ich habe das jetzt lieber so gemacht und habe dafür den ganzen September frei.
Das ist da durchaus auch zu beneiden.
Über die Arbeit von Tatjana als Moderatorin im Nachrichtenstudio und auch als Reporterin in der Ukraine sprechen wir in der kommenden Dreiviertelstunde. Los geht's aber wie immer mit den Themen, die unseren Gast in dieser Woche bewegt haben.
Die Themen der Woche.
Ja, diese Woche hat Mediengeschichte geschrieben. Das erste Mal tritt eine ARD-Chefin vorzeitig ab. Darüber sprechen wir auch in den kommenden Minuten. Jetzt aber erstmal gucken wir auf die Themen der Woche durch die Augen unseres Gastes. Tatjana, was hat dich diese Woche gefreut?
Frauenfußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Art und Weise, gut, jetzt ist Deutschland Zweiter geworden. Ich finde, dass das trotzdem ein Riesenerfolg ist, auch wenn mir klar ist, dass im Moment der Niederlage das für die deutschen Fußballfrauen natürlich schmerzhaft war, logisch. Aber die Art und Weise, wie Frauenfußball mehr und mehr angenommen wird, die Begeisterung auch, die gerade die deutschen Frauen da ausgelöst haben, mit allein schon mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben und auch die Resonanz, die da zurückgekommen ist, das finde ich einfach großartig. Ich gehöre zu der Generation, das ging bei uns damals gerade erst so los mit ersten Versuchen von Mädchenfußball. Und ich hätte das wahnsinnig gerne gemacht, aber da gab es für mich damals einfach keine Gelegenheit. Und es ist einfach ein Sport, den ich bei den Männern sehr gerne mag und auch eifrig mitverfolge. Und bei den Frauen finde ich es einfach super, dass da jetzt so viel passiert.
Ja, ich muss sagen, dass mich diese ganze Aufmerksamkeit darum und auch die hohen Einschaltquoten total gefreut haben, auch wenn ich zugeben muss, dass ich keins der Spiele geschaut habe. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es die Frauenmannschaft war. Ich schaue mir auch tatsächlich keinen Männerfußball an. Ich würde aus persönlichem Interesse eher beim Radsport einschalten und da wächst ja das Interesse an den Frauen zum Glück auch so langsam. Aber glaubst du denn, Tatjana, dass jetzt diese Begeisterung, die wir jetzt gesehen haben für die Frauennationalmannschaft, dass die bleibt, obwohl sie ja letztendlich das Endspiel verloren haben?
Naja, ich hoffe es einfach und ich glaube, es wäre vielleicht auch wichtig, wenn man es so ein bisschen runterbricht. Die Nationalmannschaften stehen natürlich bei den großen internationalen Turnieren immer im Fokus. Und da ist immer ein besonderes Augenmerk drauf. Und ich glaube aber gerade beim Frauenfußball muss man eben wirklich nochmal intensiver auch in die Jugend schauen, dass man da noch mehr versucht aufzubauen und dann halt auch, dass die Bundesliga vielleicht mal einen anderen Stellenwert bekommt, weil das ist tatsächlich sowas, was immer so ein bisschen hinten runterfällt. Bei den Nationalmannschaften, wie gesagt, die haben immer einen Fokus auf sich, ne? Aber alles, was dann da drumherum und da drunter passiert, ist einfach im Frauenfußball noch nicht so sehr breit in der Öffentlichkeit, wie es das eigentlich verdient.
Siehst du denn die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass jetzt die Männer im Winter in Katar alles überlagern und man die Frauen so ein bisschen vergisst?
Ja gut, das wird, glaube ich, schon erstmal passieren, weil einfach diese gesamte WM in Katar ja mit so vielen anderen Dingen auch noch zusammenhängt, mit so viel Diskussionsbedarf. Ich glaube, das ist nur natürlich, dass wenn du dann ein so großes internationales Event wieder bei den Männern hast, dass da in dem Moment in diesen Tagen und Wochen dann weniger über den Frauenfußball gesprochen werden wird. Ich glaube, das ist für die Frauen dann auch überhaupt kein Problem, dass man da in dem Moment nicht im Fokus steht. Ich glaube, mir geht's eher darum, auf lange Sicht zu schauen, dass da einfach mehr passiert. Und dass da auch mehr drüber berichtet wird.
Was hat dich denn diese Woche geärgert?
Oh, ganz ehrlich, Gerhard Schröder. Und das, ich sage das auch so mit diesem Stoßseufzer, weil ich aus, ich komme ja aus einer deutsch-bosnischen Familie und die deutsche Hälfte meiner Familie ist sehr sozialdemokratisch geprägt gewesen. Mein deutscher Großvater war auch sehr aktiv in der SPD hier in Berlin. Und das heißt, ich bin so ein bisschen sozialdemokratisch groß geworden und da zu sehen, auch die neuesten Äußerungen von Gerhard Schröder, das ist für mich an manchen Stellen schwer nachzuvollziehen, wie er da im Moment agiert.
Ja, ich finde auch, er ist ja für seine Sturheit bekannt, der Gerhard Schröder, aber so die Art und Weise, wie er sich vor Putins Kahn spannen lässt, das finde ich grenzt schon an Realitätsverweigerung. Und ich finde, da ist der Altkanzler inzwischen nicht besser als mancher Verschwörungsgläubiger. Ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch keine Cancel Culture betreiben will, aber ich finde, ihm muss man momentan nicht mehr zuhören. Wie würdest du das handhaben? Würdest du ihn aktuell noch interviewen?
Oh, ganz schwierig. Würde ich die Gelegenheit mir entgehen lassen, Gerhard Schröder zu interviewen? Nee, ich glaube nicht, aber es könnte sein, dass das Interview relativ schnell abbricht.
Gut, das kann ich mir allerdings auch gut vorstellen, wenn er mit den entsprechenden Sachen konfrontiert wird, ja.
Ja, es ist ganz einfach so, wenn ich das noch schnell hinzufügen darf, was mir halt fehlt, ist bei ihm in all diesen Äußerungen, die wir jetzt auch gerade wieder gehört haben, die Empathie für das, was in der Ukraine passiert. Jetzt, also er muss da nicht losweinen oder so, um Gottes Willen. Aber das ist der Blick, den er da drauf zu haben scheint und eben auch die Art und Weise, wie er Putin in Schutz nimmt, ja gewissermaßen. Und da finde ich, reicht es einfach nicht, wenn er sagt im Gespräch, ja natürlich habe ich ihn drauf angesprochen und ja natürlich habe ich schon mehrfach gesagt, dass dieser Krieg nicht gut ist. Das reicht nicht. Ich glaube, da würde ich mehr hören wollen und da würde ich, glaube ich, auch mehr nachbohren wollen.
Was hat dich denn in dieser Woche amüsiert oder gewundert?
Ja, ganz ehrlich, amüsiert hat mich diese Woche irgendwie nicht so sehr viel. Also nee, die Tage sind im Moment doch von so einer gewissen Schwere einfach. Und vielleicht ist das auch die Schwere, die mir noch so ein bisschen in den Kleidern hängt nach der Rückkehr aus der Ukraine, die du einfach nicht so einfach abschütteln kannst. Aber auch das, was ich hier einfach sehe, die Sorgen, die sich viele Menschen machen mit Hinblick auf den Winter, die Diskussion, die ich damit bekomme, wirklich auch die Ängste von Menschen, werde ich in der Lage sein, meine Gasrechnung zu bezahlen. Da ist wirklich viel Schweres im Moment, ne? Auch wenn wir die Hitze sehen, der man eigentlich nichts mehr Positives abgewinnen kann. Es sind so viele Themen, die wirklich schwierig sind, dass, also ich bin echt kein humorloser Mensch, ganz im Gegenteil. Aber im Moment, ich finde weniges gerade, worüber ich mich amüsieren kann.
Dann kommen wir doch zu einem anderen Thema, das sich auch schon seit Wochen abgezeichnet hat in der Medienbranche, das dann auch nicht wirklich überrascht hat und amüsiert schon gar nicht. Pauline, bei deinem Thema der Woche geht's um Patricia Schlesinger.
Ja, gestern ist ja die ARD-Vorsitzende zurückgetreten und reagiert damit auf Compliance-Vorwürfe, die der Business Insider veröffentlicht hatte. Ich denke, dass dieser Rücktritt unausweichlich war und wie Markus schon gesagt hat, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, vor allem eben um das Image der ARD zu schützen. Allerdings ist mit ihr als RBB-Intendantin ja immer noch der RBB betroffen. Deswegen frage ich mich, ob und wie lange sie diesen Posten jetzt noch behalten kann. Tatjana, du arbeitest ja jetzt auf der anderen Seite des Mediensystems, nämlich im Privatfernsehen. Und die Enthüllungen, die zu ihrem Rückzug geführt haben, kommen ja vom Business Insider. Und diese Redaktion gehört, wie auch Welt, zu Springer. Wie beurteilst du denn den Rückzug?
Ja, das ist ganz spannend, dass ihr danach fragt, weil der Chefredakteur Kayhan war vorhin gerade noch bei mir im Studio in der 10-Uhr-Sendung und wir haben genau darüber gesprochen. Und also zum einen hat er halt gesagt, dass die Kollegen beim Business Insider da auch noch weiter am Recherchieren sind und versuchen, noch mehr zusammenzutragen an Fakten. Und also ich glaube, dass der Rückzug von der Spitze des RBB über kurz oder lang auch folgen wird. Das erschließt sich mir im Moment nicht so ganz, wie ich den einen Posten aufgeben kann und den anderen dann behalten soll. Weiß ich nicht, es macht aus meiner Sicht die Sache nicht wirklich besser. Und ich glaube aber auch, dass wir noch ein bisschen auch abwarten müssen, was die internen Ermittlungen da ergeben. Das läuft ja alles noch. So wie Kayhan das bei mir in der Sendung gesagt hat, da würde ich ihn gern zitieren wollen. Einfach das eine ist eben das, was tatsächlich rechtlich dann vorwerfbar ist und das andere ist einfach das Moralische. Und wenn man einfach sieht, wie sehr über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk debattiert wird, wie sehr er in der Diskussion steht, dann weiß ich nicht, vielleicht hat da an mancher Stelle so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefehlt.
Ja, muss man übrigens genauso sagen, sehe ich sehr ähnlich. Kayhan Özgenz und seiner Redaktion gehört große Anerkennung dafür, dass sie das aufgedeckt haben. Es scheint ja auch alles valide zu sein und es scheint vor allen Dingen auch Nerv zu treffen in der öffentlichen Diskussion. Und ich glaube, so ähnlich, Tatjana, wie du das gerade angedeutet hast, dass der Umgang mit den Vorwürfen eigentlich der Grund ist, warum dieser Rücktritt erfolgen musste und warum am Ende womöglich sogar der Rücktritt vom RBB-Vorsitz folgen muss. Denn wenn solche Ungereimtheiten auftauchen, dann muss man es, ich zitiere mal Steffen Klussmann damals, als der Relotius-Skandal rauskam, da muss man sich nackig machen, hat er mir damals gesagt. Das hat die RBB-Führung einfach nicht gemacht. Die haben eher so mit Salamitaktik reagiert und mit Zurückhaltung und dann Vorwürfe gegen diejenigen, die es enthüllt haben. Ich glaube, am Ende, dass da was Justiziables bleibt, wie du es angedeutet hast, Tatjana, glaube ich auch nicht. Aber das, was bleibt, ist ein riesiger Imageschaden für den RBB, für die ARD und auch für den Journalismus. Das tut unserer Branche insgesamt nicht gut, glaube ich.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Aber Rücktritte sind ja eh so eine Sache, die das ist nicht mehr so in Mode, ne? So dieses zu sehen, dass man einen Fehler gemacht hat, dann der Umgang mit dem Fehler und dann einfach relativ zügig auch anzuerkennen, okay, ich habe hier echt Mist gebaut und dann geht das einfach nicht mehr. Das muss jetzt aufgearbeitet werden und für die Aufarbeitung stelle ich mich zur Verfügung. Aber abgesehen davon ist es dann vielleicht in der Tat besser, wenn ich meinen Platz räume. Da gibt es ja ganz viele andere, ich sag mal, Beispiele im Moment, Menschen, die da in der Diskussion sind macht man heute einfach nicht mehr so, ne? Das ist, also ich kann mich an andere Zeiten erinnern.
Ich kann mich auch an andere Zeiten erinnern, aber ich finde, das ist falsch, dass man, also irgendwann muss man persönliche Konsequenzen ziehen. Ich bin gespannt, wann das dann beim RBB der Fall sein wird.
Markus, was ist denn dein Thema der Woche?
Ich habe mich mit dem Abschiedsinterview von Antonia Rados im Stern beschäftigt. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Die langjährige Kriegsreporterin, die geht jetzt ja in Rente mit 69 Jahren. Und ihre spannendste These aus dem Interview, die haben wir bei Turi 2 aufgegriffen. Da geht es um folgendes Zitat. Und zwar, sie sagt da, Frauen sind in Kriegsgebieten eher selbstkritisch und im Prinzip stapeln tief. Männer dagegen würden ihre Leistung eher größer verkaufen, als sie sind. Ich gebe das mal direkt an Tatjana, die sich ja ein bisschen auskennt mit Kriegsberichterstattern weiter. Wie nimmst du den Unterschied zwischen Männern und Frauen als Kriegsreporterinnen und Reporter wahr?
Bevor ich das beantworte, darf ich ganz schnell noch sagen, dass ich das verstehe, dass Antonia Rados in die wirklich wohlverdiente Rente geht, dass ich das aber für einen so großen Verlust halte. Mhm. Ich habe 1993 Antonia das erste Mal getroffen. Das war in Bosnien im Krieg nach dem Massaker von Ahmici. Mhm. Und ich war eine blutjunge Anfängerin, die von absolut mal noch gar nichts wirklich Ahnung hatte. Und da kam diese fantastische Kollegin an. Ich glaube, sie war damals für den WDR unterwegs. Und fand sie damals schon unglaublich beeindruckend und wir sind uns dann ein paar Mal noch über den Weg gelaufen und auch jetzt, als sie das letzte Mal in der Ukraine war, konnte ich noch mal ganz kurz mit ihr sprechen, da haben wir uns in Kiew im Hotel gesehen und getroffen. Ich glaube, Antonia ist vielleicht auch gar nicht so bewusst, welche Vorbildfunktion sie für eine komplette Generation an Frauen hat und glaube ich auch noch haben wird, wenn sich eben auch jüngere Journalistinnen irgendwann mal mit dieser Thematik beschäftigen, Frauen, die eben in Krisen- und Auskrisengebieten berichten. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich ihr beim Arbeiten ein paar Mal zugucken durfte und habe da auch ein bisschen was von mitgenommen. Und wie gesagt, Antonia, ich gönne dir den Ruhestand auf jeden Fall, aber ja, schade, schade.
Und noch ganz kurz zu der Frage, genau, und zwar sie hat gesagt, Männer stapeln, also ich paraphrasiere, Männer stapeln, wenn sie aus Kriegsgebieten berichten, was ihre eigenen Leistungen angeht, eher hoch und Frauen eher tief. Wie nimmst du diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen wahr?
Nee, also ganz ehrlich, habe ich jetzt so bei all den Männern, die mir als Reporter, Korrespondenten und Kameraleute über den Weg gelaufen sind, auch die aus dem eigenen Haus, der Max Hermes, Steffen Schwarzkopf, Daniel Koop, mit denen ich jetzt hier gerade auch unterwegs in der Ukraine war und auch die ganzen dazugehörigen Kameramänner, habe ich so jetzt bei unseren Männern nicht erlebt. Mhm. Also auch bei den anderen nicht. Das ist aber auch schon wieder eine andere Generation, muss man sagen, an Berichterstattern, die da unterwegs ist, als die, auf die Antonia getroffen ist, glaube ich. Mhm. Und die waren halt zum Teil wirklich noch ganz viel so ein bisschen auch mit diesem diesem Ernest Hemingway'schen Bild eines Kriegsberichterstatters unterwegs, ne, abends an einer Bar sitzen und noch einen trinken und irgendwelche wilden Frauengeschichten. Das ist heute einfach nicht so. Also, oder ich krieg's nicht mit. Ja, aber
sie hat auch gesagt, eben dass Männer oder zumindest die Männer, die sie wahrgenommen hat, dann oft auch selbst beim Militär waren und von daher durchaus auch bereit waren, größere Risiken einzugehen.
Naja, also ich glaube, wir sind alle, du musst natürlich bereit sein, ein bestimmtes Risiko einzugehen. Ja, aber dieses Risiko, ach, das ist immer so schwer, das zu erklären, weil ganz viele Menschen, glaube ich, draußen, wenn man das selber nie gemacht hat, da denken, entweder wir rennen da rein wie die Bekloppten und wissen nicht, was wir tun, oder aber wir trauen uns nicht so weit, wie es manch ein Zuschauer gerne hätte, weil also auch das kriegt man ja als Reaktion, ne? Ihr seid überhaupt nicht vor Ort, ihr geht überhaupt nicht dahin, wo es in Anführungszeichen wehtut. Gerade beim Fernsehen ist es ja so, dass du als der Korrespondent verantwortlich bist für ein komplettes Team. Ich gehe da ja nicht allein rein. Ich habe einen Kameramann dabei, ich habe einen Producer dabei, ich habe einen Dolmetscher dabei, wenn es eben in Regionen ist, wo du eben nur mit Englisch nicht weiter vorankommst. Und ich glaube, jeder einzelne Korrespondent, der da rausgeht, also das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, für meine Kollegen von Welt und auch von der Bild, du weißt um die Verantwortung, die du hast. Du bist ja sozusagen der Teamführer in dem Moment. Und ich halte das mit meinen Teams immer so, wenn einer von uns sagt, da gehe ich nicht mehr hin, das ist der eine Schritt, der mir zu weit ist, wo meine Angst zu groß ist, dann geht das komplette Team da nicht rein.
Wenn es Missverständnisse zu diesem Thema Kriegsberichterstatterinnen und Erstatter gibt, die können wir in den nächsten Minuten alle aufklären. Das waren sie jedenfalls, unsere Themen der Woche. Nun gibt es viele schnelle Fragen für Tatjana.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Genau, viele kurze Fragen. Wir wünschen uns kurze Antworten, Tatjana.
Ich bemühe mich.
Wann wachst du denn morgens auf?
Zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr, je nachdem, welche Schicht ich habe.
Was machst du dann als erstes?
Handy in die Hand nehmen und gucken, was in der Welt passiert ist.
Welches Medium nutzt du als erstes?
Welt.
Welche Medien sind für dich so im Laufe des Tages die wichtigsten?
Also im Prinzip alle großen Printerzeugnisse, die es hier in Deutschland gibt und auch international. Und dann natürlich auch Twitter, Instagram und die großen internationalen Nachrichtensender.
Welches Medium ist denn zuletzt vom Schirm gerutscht?
Gar keins.
Was ist dein schönstes Interneterlebnis?
Mein schönstes Interneterlebnis, oh mein Gott, gibt's eine ganze Menge. Eigentlich immer, wenn Menschen sich melden, von denen man viele Jahre nichts gehört hat, bin letztens über eine alte Klassenkameradin gestolpert und über eine junge Frau, also Jungfrau jetzt halt so alt wie ich, mit der ich vor 100 Jahren in einem Haus gewohnt habe. Das sind die tollen Sachen.
Welche Werbung gefällt dir besonders?
Muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment relativ wenig Werbung, die ich überhaupt sehe, weil ich linear so gut wie gar nicht mehr gucke.
Ich weiß nicht, ob du dann die nächste Frage auch nicht so gut beantworten kannst. Welche Werbung nervt dich?
Ja, mich nervt eigentlich immer Werbung, wenn da komische Familien durchs Bild hüpfen, die irgendwie pseudolustig sind. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Mir fällt gerade nicht ein, für wen es ist.
Ja, kann sein. Es zeichnet sich da was ab. Welche Marke begeistert dich?
Ach, es gibt ganz viele Marken, die mich begeistern. Ganz unbescheiden muss ich sagen, unsere eigene Hausmarke Welt natürlich begeistert mich einfach, weil ich sehe, wie wir mehr und mehr zusammenwachsen und wie das Produkt halt immer stärker wird. Aber es gibt durchaus auch so ein paar Modemarken, wo ich gerne hingucke, wo ich auch gerne auf den Seiten unterwegs bin und wo ich so denke, ja, das ist echt alles gut gemacht hier.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
Ich habe kein Abitur.
Oh. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ja. Und jo. Trotzdem Weltchefredakteur, in der Chefredaktion und Chefmoderatorin. Vielleicht können wir über den Werdegang auch gleich nochmal ein bisschen sprechen. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ich habe als 12-Jährige angefangen, einen Frisiersalon zu putzen. Einmal die Woche, samstagabends.
Was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
Dass Zeit so ein unheimlicher Faktor ist, dass man Interviews nicht unbegrenzt lang führen darf, vor allen Dingen nicht in Live-Sendungen im Fernsehen, dass auch Beiträge gewissen zeitlichen Begrenzungen unterlegen sind und dass Chefs vom Dienst da echt sehr, sehr unnachgiebig sind.
Welche war deine beste berufliche Entscheidung?
Ja, einfach, glaube ich, kopfüber damals, als ich Anfang 20 war, zu sagen, ja, okay, Journalismus, dann probiere ich das jetzt tatsächlich mal auf die Art und Weise auch aus.
Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
So für mein Gesamtleben gesehen?
Ja.
Das muss in den Nullerjahren gewesen sein. Da bekam ich den Ratschlag, die Telekom-Aktie zu kaufen. Da war sie irgendwie bei 80. Mit dem Nachsatz, billiger wird sie nicht. Jo, schlechtester Ratschlag ever.
Glaube ich auch. Welches war deine erste Demo, auf der du warst?
Ich glaube, das war hier in Berlin. Ich habe da lange drüber nachgedacht schon mal, wann ich eigentlich das erste Mal auf einer Demo war. Das war hier in Berlin in den 80er Jahren. Aber wir waren da, glaube ich, mit der halben Klasse unterwegs. Aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Ich glaube, es hatte irgendwas mit der Stationierung der Pershings zu tun.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Was ist deine politische Farbe?
Bin komplett farblos.
Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Offen gestanden, ich ändere meine Meinung eher selten. Deshalb, es dauert immer, bis ich mir eine gebildet habe. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich schnell eine Meinung bilden. Aber wenn ich sie mir dann gebildet habe, dann ändere ich sie eigentlich auch nicht mehr.
Jetzt kommt noch ein Klassiker bei Turi 2, und zwar 6 Fragen aus unserem Videofragebogen. Seit 2008 haben den schon hunderte Menschen aus der Medien- und Kommunikationsbranche beantwortet. Jetzt kommst du auch dazu. Tatjana, was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte eigentlich Geheimagentin werden, aber mein Drang, über alles reden zu wollen, was ich so erlebe, hat das irgendwie so ein bisschen unmöglich gemacht.
Na gut, bist jetzt ja auch viel unterwegs in der Welt, aber du musst nicht darüber schweigen. Das ist doch gut.
Besser ist das.
Was war der beste Rat deiner Mutter?
Lese. Lese so viel, wie es geht. Also das hat sie mir von Anfang an, schon als ich sehr klein war, beigebracht. Und das, glaube ich, ist mit einer der besten Ratschläge, die man überhaupt bekommen und auch weitergeben kann.
Was ist deine heimliche Schwäche?
Serien.
Was hast du zuletzt geschaut?
Jetzt nicht so das Intellektuelle. Friends?
Oh, immer, ja, also ist Klassiker, ne? Also,
Klassiker, ja.
Ja, geht immer.
Was, heimliche Schwäche hatten wir, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Was ist dein unterschätztes Talent?
Gesang. Meine Familie behauptet, ich könne nicht singen. Ich behaupte, ich kann sehr wohl singen. Es liegt einfach an den Ohren, die dazuhören.
Wer ist dein Vorbild?
Meine Mutter. Definitiv meine Mutter, die fast 80 ist und mit einem unglaublichen Lebenswillen und einer unglaublichen Kraft durchs Leben geht. Berufliche Vorbilder, muss ich ehrlich sagen, wenn man selber schon Ü50 ist, gibt es die nicht mehr. Mhm. Früher aber definitiv die schon erwähnte Antonia Rados und auch Christian Amanpour. Das ist so für meine Generation, das sind so auch in diesem Berufsbild einfach die Frauen, wo man sich viel abgeguckt hat.
Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben?
Je mehr Ohm, desto besser.
Sehr gut.
Zum Schluss dieses Kreuzverhörs, Tatjana, haben wir jetzt noch 7 Sätze zum Beenden für dich.
Alright. Ich bin gerne Reporterin, weil
ich die Möglichkeit habe, Dinge direkt vor Ort zu sehen, zu erleben, einzuordnen und mit den Menschen, die es betrifft, darüber zu sprechen.
Ich bin gerne Moderatorin im Studio, weil
es in der Regel besser temperiert ist, als wenn man draußen irgendwo rumhüpfen muss. Und auch dort wiederum ich die Möglichkeit habe, wenn auch in einem anderen Setting, mit Menschen direkt zu sprechen und eben die zuschauen, so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu versuchen, sie durch den manchmal ja doch etwas unübersichtlichen Nachrichtentag zu begleiten.
Als Kriegsreporterin neutral zu bleiben ist
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber manchmal schwierig.
Eine gute Kriegsreporterin braucht
ein großartiges Team, das sie unterstützt, auf das sie sich verlassen kann und das eben jederzeit hilft, gute Nerven und immer ausreichend Wechselwäsche.
Der Krieg in der Ukraine ist
leider Gottes noch immer nicht vorbei und ich fürchte, das wird auch noch ein bisschen dauern, obwohl er relativ einfach zu beenden wäre. Das angreifende Russland müsste einfach nur seine Truppen zurückziehen.
Der Satz "Only bad news are good news" ist
ja, leider so ein Standardsatz, der immer noch vorkommt. Wir haben bei uns ja bei Welt mittlerweile auch die gute Nachricht eingeführt. Und ich finde, die verdient es auch absolut, immer mal wieder vorzukommen. Ich glaube einfach, man kann die Menschen nicht immer nur mit schlechten Nachrichten beballern. Ich weiß, die Welt ist so und es ist auch mein Brot und mein Geschäft. Aber man muss zwischendurch auch, glaube ich, irgendwie immer was Leichteres einstreuen und versuchen, den Menschen zu zeigen, okay, wir haben schwierige Zeiten, aber hier ist so ein kleines Lichtlein.
Menschen, die gegen Kriegsreporterinnen und Reporter haten, denen sage ich?
Ach Gott, was sage ich denen? Es tut mir leid, dass ihr offenbar eine falsche oder gar keine Vorstellung von dem habt, was wir hier machen und unter welchen Bedingungen es teilweise manche Kolleginnen und Kollegen machen. Lass uns an einen Tisch setzen und reden.
Das war unser Kreuzverhör. Jetzt dürfen Fragen und Antworten ausführlicher werden, Tatjana.
Alright.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Seit gerade einmal 1,5 Wochen ist Tatjana Ohm erst wieder in Deutschland. Vorher hat sie 2 Monate lang live aus der Ukraine über den Krieg berichtet. Jetzt ist der Ukraine-Krieg ja nicht die einzige Krise, die uns in letzter Zeit begleitet. Ob Corona-Pandemie, Krieg oder Klimawandel, wir werden wirklich jeden Tag eigentlich durchgehend mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Kannst du Menschen verstehen, die ihren Nachrichtenkonsum runterfahren oder sogar komplett auf aktuelle News verzichten?
Ja, absolut. Also das, ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist, ich meine, allein schon die Corona-Pandemie, was wir da seit, sind es schon 2 Jahre? Ich glaube, es sind fast, es sind
über 2 Jahre, ne?
Über 2. Also ich glaube, das ist einfach, alleine das für sich genommen, ja, ist ja schon eine Krise, die viele, viele Menschen an den Rand dessen gebracht haben, was überhaupt möglich ist. Sei es entweder dadurch, dass sie durch die Krankheit selber betroffen waren, dass sie liebe Menschen verloren haben, dass all die Einschränkungen, die es zu tragen galt und in Teilen ja noch immer gilt, als wahnsinnig schwierig empfunden haben. Also allein das reicht ja schon. Und wenn wir dann schauen, was jetzt noch alles dazu kommt, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube nur, man sollte versuchen, es nicht dauerhaft zu machen, weil es, glaube ich, schon wichtig ist, dass man versucht, sich über unterschiedlichste Medien ein eigenes Bild auch zu bilden von dem, was draußen in der Welt passiert, egal wie schwierig und grausam das ist. Aber ich glaube, man muss schon versuchen, zu wissen, was ist da draußen eigentlich gerade los, weil am Ende des Tages vieles von dem, was passiert, betrifft einen dann ja auch selber.
Du kannst dem Ganzen ja als Moderatorin schlecht entgehen und auch als Kriegsreporterin begibst du dich ja wirklich direkt mitten ins Geschehen. Ich kann mir vorstellen, dass das psychisch sehr, sehr belastend ist. Wie verarbeitest du denn diese ganzen Eindrücke?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich eine wirklich robuste Natur habe. Also das ist das eine, was mir einfach schon mal hilft. Und das andere ist, ich habe eine fantastische Familie und großartige Freunde, die hinter mir stehen. Und wo ich weiß, dass ich jederzeit hingehen kann, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht. Und mit einer der ersten Sachen jetzt, als ich zurückgekehrt war, halt, dass ich sehr spontan einen Weiberabend hatte mit einem Teil meiner besten Freundinnen, die dann auch gekommen sind und wo wir gar nicht so super viel über die Ukraine gesprochen haben, aber da wirst du halt aufgefangen, ne? Das ist mein Netz und auch meine Familie, das ist einfach mein Netz und da weiß ich, dass ich das habe und ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, auch hier bei uns im Sender viele Kollegen, das ist so eine Mischung im Prinzip bei vielen von uns zwischen Kollegen und Freunde sein und auch da weiß ich, dass also angefangen von meinem Chefredakteur über alle anderen, weiß ich, wenn ich das Gefühl habe, mir geht's schlecht und ich muss reden, also auch als wir in der Ukraine waren und sind, du kannst jeden anrufen, jederzeit und da ist immer jemand, der zuhört.
Was haben denn Freunde und Familie gesagt, als du entschieden hast, wieder in die Ukraine zu gehen?
Ob ich nur alle Tassen im Schrank hätte? Und ob das nicht endlich mal vorbei gewesen sei, weil es ist ja tatsächlich so, dass ich in den letzten der letzte große Einsatz in einem Krisengebiet, nennen wir es mal, war der Tsunami, bei dem ich war. Da war ich damals in Banda Aceh und danach noch ein paar Mal draußen in Davos beim Weltwirtschaftsforum, aber halt jetzt überhaupt keine Krisenregionen mehr. Und ich weiß einfach, dass ich insbesondere meine nun schon wirklich hochbetagten Eltern in meinen 20ern da sehr, sehr, sehr viel zugemutet habe. Und ihnen das jetzt in dem Alter, das sie mittlerweile haben, nochmal zuzumuten, tut mir auch wirklich in der Seele weh. Ich weiß, dass es da schlaflose Nächte und ich glaube auch ein paar Tränen gegeben hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein Krieg gewesen, wo ich auch nicht mehr anders konnte. Also da war wirklich dieses, ich muss dahin, ich muss das sehen. Und hatte halt auch das Glück, dass mein Chefredakteur da auch relativ schnell gesagt hat, ja okay, gut, dann raus mit dir.
Du bist ja in Bosnien geboren und als 1992 der Krieg dort ausgebrochen ist, da hast du gerade in Deutschland mit deinem Volontariat begonnen, wenn ich das in deiner Biografie richtig gelesen habe. Später hast du dann als Korrespondentin ja aus vielen Krisengebieten und Kriegsgebieten berichtet. Wann war dir eigentlich klar, dass du Kriegsreporterin sein und werden willst?
Ja, da muss ich kurz ein bisschen korrigieren. Das ist leicht anders gewesen. Also ich bin zuallererst mal, ich bin in Berlin geboren und bin dann aber sehr, sehr bald schon nach Bosnien zu meiner Großmutter gebracht worden und habe dann da den größten Teil meiner Kindheit verbracht. Und ich bin tatsächlich Journalistin geworden durch Ausbruch des Krieges in Bosnien. Das ist einfach so gewesen, damals im Sommer 92 kamen die ersten großen Flüchtlingszüge hier in Berlin an mit Flüchtlingen aus Bosnien. Und das waren halt die ersten Flüchtlingszüge nach dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden. Und ich war damals mit meiner Familie, wir waren halt organisiert in einer bosnischen Hilfsorganisation und sind dann hin zum Bahnhof, um die in Empfang zu nehmen, auch in Abstimmung mit der Senatsverwaltung, um halt auch zu dolmetschen und zu gucken, okay, wo können wir helfen, wie können wir helfen. Und da war ein unglaublich großes Medienaufgebot. Und mein Vater und ich aus verschiedensten Gründen sprechen Französisch miteinander. Und dann war ein französisches Fernsehteam, die haben das gehört und haben mich gefragt, ob ich ihnen ein kurzes Interview geben könnte, um zu erklären, was da los ist. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich neulich noch irgendwie ein Interview, ich glaube, es war für die BBC gegeben, und dann tauchte ein Herr auf für RTL. Henry Hennig, den ich an dieser Stelle grüße, wenn er das noch hören sollte, der für eine freie Produktionsfirma im Auftrag von RTL da war. Und der machte ein Interview mit mir und sagte hinterher, du musst zum Fernsehen. Und ich habe das offen gestanden im ersten Moment für eine Anmache gehalten. Und dann drückte er mir seine Visitenkarte in die Hand und sagte, ruf mich mal an, was ich nicht gemacht habe. Und er hatte aber auch meine Nummer und rief dann irgendwann bei meinen Eltern an und sagte, kannst du nicht mal vorbeikommen, guck's dir wenigstens an, probier es aus. Und das Merkwürdige ist, das war zu einem Zeitpunkt, wo, also ich habe früher schon immer darüber nachgedacht, Journalismus wäre großartig gewesen, aber weil, wie gesagt, ich kein Abitur habe und jetzt irgendwie diese klassischen Studiengänge, die man eben studieren würde, wenn man Journalist werden wird, das war halt alles, war mir halt verwehrt dadurch, war für mich eigentlich die Tür fast schon geschlossen. Ich war im Tourismusbereich damals unterwegs. Und dann bin ich halt doch hingegangen und dann war ich einen knappen Monat später auch das erste Mal unterwegs in Richtung Bosnien. Und so hat das angefangen. Und ich glaube, dieses, wenn du als Journalistin anfängst, wenn das erste, sozusagen die ersten Einsätze tatsächlich Krisen- und Kriegsberichterstattung sind, das macht schon ein bisschen was mit dir und das bleibt und das prägt. Und so war das.
Gibt es denn sowas wie einen typischen Kriegsreporter, Reporterin-Alltag?
Nee. Also jein, der orientiert sich bei uns natürlich an unseren Sendezeiten. Als Nachrichtensender senden wir halt die ganze Zeit. Das heißt, wir als Korrespondenten für Welt unterwegs sind, unser Alltag ist natürlich davon geprägt, dass wir möglichst häufig live gehen wollen, um live zu berichten in den Schalten, wo wir sind. Und dann willst du parallel dazu aber natürlich auch selber drehen gehen und auch den Bericht nach Möglichkeit auch selber schneiden und vertonen und texten. Und das passiert dann immer alles in Absprache mit den Chefs vom Dienst hier in Berlin zu Hause, dass man dann eben sagt, okay, wir schalten bis da und dahin und dann düsen wir los und gucken, welche Geschichten wir heute machen können. Manches ist planbar, vieles ist natürlich in der Kriegsregion nicht planbar. Und dann versuchst du am selben Tag deinen Bericht auch noch fertig zu machen und zu überspielen. Also ja, da ist so eine Art Gerüst, aber du musst natürlich, also ich glaube, das ist egal, wo du bist als Reporter, immer damit rechnen, dass was auch immer du geplant hast, dann eben doch bestimmten Unwägbarkeiten unterliegt und nicht so passieren wird, wie du denkst.
Wie viele Stunden bist du da am Tag im Einsatz? Eigentlich rund um die Uhr? Also, oder sobald du wach bist? Oder wie läuft das?
Eigentlich ja. Ja, wenn du wach bist. Also ich mache halt, wie gesagt, ich stehe sehr, sehr gerne früh auf. Sehr früh auch. Ist für mich überhaupt kein Problem. Deshalb mache ich auch gerne frühe Schichten. Also mit der ersten Schalte um 6. Und dann siehst du halt zu, dass du vorher alles schon mal gelesen hast und durchgearbeitet hast, was eben aktuell passiert ist. Und dann, ja, das kann dann halt schon mal, das können schon mal 10, 12, 14 Stunden sein. Aber das ist dann da halt so.
Ein US-Journalist und ein Kollege aus Frankreich sind ja leider in der Ukraine ums Leben gekommen. Du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, was die Gefahr angeht. Aber wie sehr bist du dir denn dieser Gefahr wirklich bewusst, in die du dich da begibst?
Ja, du bist dir allein schon dadurch bewusst, dass du sie ja siehst und hörst. Mhm. Also das ist, hier haben wir ja jetzt im Moment am Boden einen klassischen Artilleriekrieg. Was, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so auch noch nie erlebt. Das war jetzt für mich auch was Neues, auch mit dieser Vehemenz. Insofern, du siehst es ja, ne? Du siehst die Rauchwolken mal näher, mal weiter weg, je nachdem, wie weit du nach vorne gehst. Mhm. Und du hörst es, ne? Also insofern ist man sich dessen schon bewusst, aber ich glaube das ist nicht nur bei mir, so bei ganz vielen Kollegen, wenn du arbeitest, arbeitest du. Ne? Du hast ja eine Aufgabe. Das heißt, du guckst, du beobachtest, du versuchst weiterzugeben, was du da gerade siehst. Du versuchst, Informationen zu sammeln und versuchst, die natürlich auch gegenzuchecken. Diese klassische, ne, Zwei-Quellen-Regel, die ist ja nicht außer Kraft gesetzt, nur weil du in einem Kriegsgebiet bist. Mhm. Die ist aber da natürlich nochmal deutlich, deutlich erschwert. Du versuchst zu hinterfragen und zu befragen und manchmal, ja, hast du so ein mulmiges Gefühl im Magen. Ja, und manchmal ist auch klar, okay, jetzt musst du hier so schnell wie möglich wieder weg. Aber man ist schon so sehr mit Arbeiten beschäftigt, dass die Gefahr natürlich präsent ist, aber die beeinflusst dich dann in dem Moment nicht so wahnsinnig.
Wie beurteilen denn die Menschen, denen du in der Ukraine begegnet bist, die Rolle Deutschlands in diesem Krieg?
Ja, ganz spannendes Thema. Also wir sind immer wieder angesprochen worden auf die Politik von Olaf Scholz. Das war bei meinem ersten Aufenthalt, das war im März und den ganzen April hindurch, aber noch massiver als jetzt. Da war auch, da hatten wir auch zwei, drei Begegnungen, wo auch eine wirkliche Fassungslosigkeit spürbar war bei Gesprächspartnern, dass da eben nicht mehr kommt, dass da das Gefühl war, da würde vieles verzögert werden und da würde überhaupt nicht geholfen werden wollen. Und aber die ganze Zeit durchgängig immer die ganz klare Trennung zu uns Deutschen als denjenigen, die eben auch Hunderttausenden geholfen haben. Also die Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen ich gesprochen habe, haben da eine ganz klare Trennung vollzogen. Kritik, zum Teil deutliche Kritik, gerade im Frühjahr an der Bundesregierung und dem Agieren, aber eine ganz, ganz große Dankbarkeit all denjenigen gegenüber, die wie zum Beispiel hier in Berlin am Hauptbahnhof waren, die geholfen haben, die Menschen aufgenommen haben, die Ukrainer hier jetzt versuchen, durch den Alltag zu begleiten, ganz viel Dankbarkeit da.
Dass Russland der Aggressor ist in der Ukraine, dass die Ukraine sich nur verteidigt, das ist ja ganz offensichtlich und dass die russische Propaganda lügt, wie gedruckt auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, andererseits heißt es, im Krieg ist das erste Opfer immer die Wahrheit und das auf beiden Seiten. Wie wahrhaftig, wie transparent erlebst du die ukrainische Seite, also von den Behörden?
Naja, da gibt's, das ist ein bisschen zwiespältig, ne? Also du hast natürlich schon, und das merkt man auch von ukrainischer Seite, den Versuch, das Narrativ zu beherrschen. Ja, und eben diese Geschichte, und es ist ja eine Geschichte, die wahr ist, das angegriffene Land, das sich verteidigt. Ja. Und ich habe jetzt aber beim zweiten Aufenthalt auch schon gemerkt, da ist eine große Nervosität, gerade eben als wir angekommen sind. Das war ungefähr 10 Tage, nachdem der französische Kameramann erschossen wurde. Da war ja auch eins unserer Teams, Max Hermes und Festim Bichiri, mehr oder weniger direkt mit dabei. Da war eine große Nervosität und ich glaube auch eine große Sorge, dass noch mehr Journalisten, insbesondere ausländische Journalisten, getötet werden würden, weil man darf nicht vergessen, es haben über 30 ukrainische Journalistenkollegen mittlerweile schon die Berichterstattung mit dem Leben bezahlen müssen. Das fällt immer so ein bisschen hinten runter, aber das ist nochmal eine ganz andere Zahl auch. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass man da den Zugang zu bestimmten Orten erschwert hat. Sei es jetzt aus Sorge tatsächlich um das Leben der Journalisten, die dahin wollen, oder eben auch, weil man sagt, wir wollen, dass bestimmte Sachen nicht gesehen werden, weil das die Situation für die ukrainische Armee an bestimmten Frontabschnitten extrem schwierig war und ist. Und dass es da eben auch, ich erinnere mich an den Artikel, der in der Washington Post erschienen ist vor einigen Wochen, da ging es um Mitglieder der Territorialverteidigung, die sich mit einem Mal an erster Frontlinie wiedergefunden haben, so haben sie es erzählt. Und Territorialverteidigung, muss man einfach auch dazu sagen, sind zu einem gewissen Teil einfach Zivilisten, die sich gemeldet haben. Und wenn die sich an der ersten Frontlinie wiederfinden, ist das einfach mal nicht dasselbe, als wenn du da ausgebildete Soldaten hast. Und da waren doch auch deutliche Klagen zu hören. Und wir haben das in einem Ort auch sehr deutlich mitbekommen, dass man da sehr, sehr vorsichtig einfach ist mit dem, wo man Journalisten ranlässt, was man ihnen zeigt. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch viel Hilfsbereitschaft erfahren, sei es von Bürgermeistern, sei es von Militärgouverneuren, die natürlich, klar, uns als westliche Medien, wenn wir kommen, auch als Transportmittel für ihre Botschaft benutzen. Da darf man sich nichts vormachen. Die aber eben auf der anderen Seite auch zum Teil einen deutlichen Einblick gegeben haben in das, was da gerade passiert.
Wie lassen sich dann diese ganzen Informationen verifizieren, gerade wenn es vielleicht gerade so eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Journalistinnen gibt?
Du musst halt versuchen, mit so vielen Menschen wie nur möglich zu sprechen. Ne? Also das ist entweder im direkten Umfeld oder im weiter entfernten Umfeld. Und da möchte ich, weil das ist mir ganz wichtig, nicht, dass ich nachher noch vergesse, einfach sagen, dass für mich, für unsere allen Teams, die da gerade unten vor Ort sind, aus dem Hause Springer, wir haben ja alle vor Ort einheimische Producer, die uns helfen, die übersetzen, die Termine machen. Und ohne die, muss ich ganz klar sagen, würde nicht viel gehen. Die sind eine unfassbare Hilfe, die gehen ein unfassbares persönliches Risiko auch ein für uns, mit uns gemeinsam. Wir haben das Glück, dass wir wirklich fantastische Producer da vor Ort haben und die helfen auch nochmal bei der Einordnung. Ja, weil die natürlich nochmal einen anderen Blick haben, weil die auch ganz viele Hintergrundgeschichten kennen über den Bürgermeister, über jenen Militärgouverneur. Und wenn du diese Hintergrundgeschichten dann nochmal hörst, dann kannst du das Gesagte oder das, was du dann gleich erfragen willst und was du dann an Antwort bekommst, auch nochmal völlig anders einordnen. Deshalb hier nochmal an der Stelle ist mir echt wichtig der Dank an all diejenigen, die da für uns in der Ukraine tätig sind.
Es wurden ja während eines Krieges noch nie so viele Bilder, Videos und Informationen über Twitter und Co. verbreitet. Wie sehr verändert denn Social Media deine Arbeit als Kriegsreporterin?
Also es ist zweischneidig. Ne? Auf der einen Seite kommt man schneller wiederum an bestimmte Informationen ran, weil natürlich auch viele Politiker, viele Verantwortliche, der Generalstab der Ukraine zum Beispiel selber auf dieser Klaviatur der sozialen Medien spielen. Mhm. Und zum Teil spielen sie da virtuos drauf. Und sie versuchen dadurch natürlich, wie schon gesagt, ihre eigene Geschichte zu transportieren. Aber inmitten all dessen, was dann da eben bekannt geworden oder bekannt gegeben wird, findest du natürlich auch immer die eine oder andere Information, die tatsächlich wirklich wertvoll ist. Und wenn du sie dann nochmal nachrecherchierst, sich auch als richtig herausstellt. Du hast auf der anderen Seite aber natürlich allein diese Fülle an Videomaterial, was da kommt. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit. Also wir benutzen es auch im Grunde eher selten, weil du nur schwer verifizieren kannst, gerade wenn du selber unterwegs bist. Okay, wann ist das überhaupt aufgenommen worden? Stimmen die Orte, die da genannt werden? Wann ist das tatsächlich passiert alles? Und das ist in all der Dynamik, die du da ja hast, mit all dem Tempo nur wahnsinnig schwer nachzuvollziehen und zu verifizieren. Und das heißt, es kostet dich einfach nochmal unfassbar viel Zeit. Und wenn ich selber eh vor Ort in der Nähe bin, ist es da manchmal in der Tat einfacher, ich fahre hin und gucke nach. Kann das sein, was mir da gerade vorgeführt wird? Ist das überhaupt möglich? Ja. Und insofern manches gut daran, weil es dir manchmal die Arbeit erleichtert, weil eine Kommunikation stattfindet, auch manchmal viel direkter und schneller der Austausch, aber auf der anderen Seite ganz viel, wo du einfach sagen musst, okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Der Krieg in der Ukraine ist in den vergangenen Monaten und Wochen jetzt ja nicht weniger grausam geworden, trotzdem rutscht er, was die Priorität angeht, auf die hinteren Schlagzeilen inzwischen, da Inflation, Energiekrise, das kommt in der Regel momentan davor. Müssen wir uns vielleicht auch als News-Rezipienten und als Menschen hier in Deutschland vielleicht ein bisschen daran erinnern, dass in der Ukraine Menschen um ihre Freiheit, um ihr Leben kämpfen, während wir hier über hohe Preise klagen?
Ganz schwierig. Also das ist ja immer wieder so ein Themenkomplex, mit dem man konfrontiert wird, wenn man in Kriegs- und Krisenregionen unterwegs ist. Wenn du da bist, siehst du natürlich ein Ausmaß an Leid und hier jetzt im Fall der Ukraine, aber auch eben an Opferbereitschaft, wo es wirklich um die aller elementarsten Dinge, nämlich das schiere und pure Überleben geht. Und dann neigt man natürlich dazu, wenn man zurückkommt, nicht zu negieren die Probleme, die die Menschen in einem nach wie vor sicheren Land wie Deutschland haben, aber das alles so ein bisschen klein zu reden. Und da muss ich sagen, Vorsicht. Weil natürlich für denjenigen, der hier ist, für die alleinerziehende Mutter, die da mit zwei Kindern in der Wohnung sitzt und unter Umständen jetzt schon überlegt, wo muss ich sparen, damit ich wirklich sicher durch den Winter komme und damit ich nicht im April meine Nachrechnung bekomme, eine Nachzahlung bekomme von meinem Gasversorger, die ich nicht werde stemmen können. Das ist genauso eine valide Sorge. Ja, die bangt nicht um ihr Leben. Aber dieses Bangen, diese finanzielle Not, die da vielleicht herrscht, ich würde sowas niemals kleinreden wollen, finde ich auch nicht gut, darf man nicht machen. Man darf es auch nicht gegeneinander abwägen.
Ja? Wobei die Nachrichten das ja in gewisser Weise tun mit der Priorisierung, die sie setzen, ne?
Ja, aber da ist es auch einfach, glaube ich, so, dass im Moment natürlich das hier für die Deutschen aus deutscher Sicht das größere Thema ist. Es ist einfach das Thema, was sie gerade bewegt. Und ich glaube auch nicht, dass die Masse der Deutschen den Ukraine-Krieg vergessen hat oder nicht. Ich meine, dafür ist das alles ja auch zu sehr miteinander verknüpft. Ich glaube, das ist ein relativ normaler Vorgang. Was natürlich immer schwierig ist, und da habe ich im Moment auch tatsächlich so Sorge, wenn dieser Gewöhnungseffekt eintritt. Ja, man gewöhnt sich an diese Bilder. Und das ist problematisch, weil ich einfach glaube, man darf sich an Bilder von Menschen, die sterben, die getötet werden, von Schlachten nicht gewöhnen. Ich glaube auch, wir haben absolut die Verpflichtung, da weiter hinzugucken. Wir haben absolut die Verpflichtung und unser Haus macht das auf all den Ebenen, die eben hier journalistisch zur Verfügung stehen, da weiter hinzufahren und von dort zu berichten. Und nicht nur dort, es gibt ja auch noch andere Krisenherde, das wird ja immer vergessen. Ja? Man muss vor Ort sein und man muss da unbedingt weiter hingucken.
Das heißt, wirst du denn als Reporterin nochmal in die Ukraine zurückkehren?
Ich gehe doch davon aus. Chefs, wenn ihr mithört, hallo, wir wollten noch mal reden.
Gut, Tatjana, wir sind fast am Ende. Zum Schluss haben wir noch zwei Fragen, die jeder unserer Gäste bekommt. Erste Frage, welchen Wunsch willst du dir unbedingt noch erfüllen?
Einer meiner größten Wünsche ist in der Tat eine Roadtour, ein Roadtrip durch die baltischen Staaten und dann die ganze Ostseeküste im Prinzip wieder zurück bis nach Berlin. Und das steht jetzt tatsächlich auch bald an.
Welche Überschrift soll irgendwann in ganz ferner Zukunft über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
Leider viel zu früh.
Merken wir uns. Tatjana, ganz vielen Dank. Schön, dass du heute unser Gast warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte und euch noch einen super Tag und ein großartiges Wochenende, auch all jenen, die zugehört
Dankeschön.
Haben.
In der nächsten Woche sind dann hier wieder wie gewohnt Aline und Markus anzutreffen. Ihr Gast wird dann Christian Mertin sein. Seit 2016 leitet er die Unternehmenskommunikation des Pharma-Riesen Bayer. Er hat aber auch eine Vergangenheit im Journalismus und daher auch einen ganz eigenen Blick auf das Verhältnis zwischen PR und Journalismus. Darüber sprechen die drei dann in der kommenden Woche.
Für heute sagen wir Tschüss. Ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schönes Wochenende.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.